Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Seit gestern berät die Generalversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde wieder über ein Regelwerk für Tiefseebergbau. Norwegen zum Beispiel hat dafür ein Gebiet im Arktischen Meer freigegeben. Wie wirkte sich Tiefseebergbau dort aus? Das erläutert gleich die Meeresbiologin Antje Boetius. Kein Gespür für den Osten? Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt war beim Fridays for Future Kongress in Halle an der Saale. Steigt die Virengefahr durch Stechmücken? Dazu ein Gespräch mit der Ärztin Friederike von Gierke. Teils praktisch, teils skurril, teils fragwürdig. Der Einkauf bei Shein und Temu ist Thema im Verbrauchertipp. Welche Regeln sollen für den Rohstoffabbau in der Tiefsee gelten? Das versucht die Generalversammlung der Internationalen Meeresbodenbehörde bei ihrem Treffen in Kingston auf Jamaika diese Woche zu klären. Janina Schreiber.
Der Druck auf die internationale Meeresbehörde, nun ein Regelwerk vorzulegen, ist laut Beobachtern groß. Denn der Konzern The Metals Company hat angekündigt, noch in diesem Jahr einen Tiefseebergbauantrag stellen zu wollen. Ab 2026 will der Konzern demnach am Pazifikboden kommerziell Rohstoffe abbauen. Ohne internationales Regelwerk ist allerdings unklar, wie mit einem solchen Antrag umgegangen würde. Außerdem soll das Amt des Generalsekretärs neu besetzt werden. Der derzeitige britische Amtsinhaber Michael Lodge kandidiert wieder. Er gilt als umstritten wegen seiner Nähe zur Industrie. Mindestens 27 Staaten fordern ein sogenanntes Moratorium, also eine vorsorgliche Pause für den Tiefseebergbau. Die Tiefsee gilt als ein sehr artenreicher Lebensraum, in dem außerdem große Mengen Kohlenstoff gebunden sind. Umweltverbände bemängeln, dass der Bergbau am Meeresgrund mit großen Risiken verbunden ist und auch sein Nutzen für die Energiewende nicht umfassend belegt ist.
Eine neue Verhandlungsrunde also in dieser Woche auf Jamaika, nachdem Gespräche in den vergangenen 3 Jahren ergebnislos verlaufen waren. Der kanadische Konzern TMC, The Metals Company, will, wie gehört, schon in 2 Jahren damit beginnen, Rohstoffe wie Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer aus dem Pazifikboden zu fördern. Es geht um die Hohe See, Meeresgebiete also, für die kein Staat Hoheitsrechte hat. Zuständig ist dort die Internationale Meeresbodenbehörde, die allerdings bisher kein Regelwerk für die Tiefsee erarbeitet hat. Professor Antje Boetius ist Meeresbiologin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ob man genug über das Ökosystem Tiefsee weiß, um in knapp 2 Jahren zu einem Regelwerk zu kommen, das die Pläne von Tiefseebergbaukonzernen stoppen könnte.
Über die Tiefsee und insbesondere den Meeresboden der Hohen See wissen wir immer noch sehr wenig. Wir haben zwar immer bessere Karten, aber noch nicht von allen Regionen der Erde. Aber wir haben noch immer ganz wenig Verständnis vom Leben in diesen Regionen. Und das bedeutet, wir können sehr schwer abschätzen, ob nicht ein extraktiver Prozess wie das Bergen von Manganknollen oder Krusten nicht den Lebensraum von Arten, von seltenen Arten gefährdet oder gar zerstört. Und das steht im Widerspruch mit der erklärten Absicht der Meeresbodenbehörde, die beauftragt ist, dem Tiefseeleben an sich kein Leid zuzufügen.
Auch bei uns vor der Haustür sozusagen gibt es ja Begehrlichkeiten. Norwegen will schon 2025 Lizenzen zum Rohstoffabbau vergeben und hat dafür ein großes Gebiet in der Arktis freigegeben. Wie sieht es dort jetzt aus? Welche Organismen leben dort noch, muss man ja vielleicht auch sagen?
Dazu muss man wissen, dass Norwegen damit nicht die arktische Tiefsee im zentralen arktischen Ozean meint, sondern seine eigenen Gewässer innerhalb der norwegischen ökonomischen Zone, also das Meer, für das Norwegen selbst zuständig ist. Und der erste Schritt, um den es im Moment geht, ist die Kartierung, die Erfassung von der Verteilung von möglichen Rohstoffen, und gemeint sind damit eben Vorkommen von seltenen Metallen oder den sogenannten seltenen Erden, die ja in der Zukunft und auch jetzt schon in immer zunehmendem Maße in allen möglichen technologischen Bestandteilen, Computerchips, in allem möglichen eben verbaut werden. Und dieser erste Schritt ist jetzt abgestimmt. Im Parlament ist erstmal sozusagen hinschauen und zählen, was hat Norwegen für Ressourcen. und gleichzeitig aber auch eine Erfassung dann zu bieten, auf der Basis derer man entscheiden kann, welche Lebensformen, welche Art von Umweltleistungen wären denn da betroffen und in welcher Größenordnung müsste überhaupt extrahiert werden? Lohnt es sich zu extrahieren? Diese Fragen sind ja gar nicht beantwortet. Deswegen im Moment geht es vor allen Dingen um Hinschau.
Wie sieht denn der Lebensraum jetzt aus? Was für Organismen leben dort?
Wir arbeiten viel mit Norwegen zusammen mit der Forschung, um aufzuklären, welche unfassbare Vielfalt an Lebewesen am norwegischen Kontinentalrand vorkommt. Er ist auch deswegen so divers, weil es praktisch von allem was gibt. Es gibt die schlammigen Tiefseesedimente, es gibt Seeberge, es gibt Gräben und sehr, sehr tiefe Löcher. Und es gibt auch eine Spreizungszone, wo heiße Quellen sind, schwarze Raucher mit auch dieser besonderen Lebensvielfalt. Und bei diesen Untersuchungen, die wir abgeschlossen haben, da ging es vor allen Dingen um Klimawandel und die Auswirkungen auf das Tiefseeleben, haben wir entdeckt, dass auch dort vor unserer europäischen Haustür noch längst nicht alles bekannt und gezählt ist. Und wir haben vor allen Dingen große Vorkommen von Tiefseekorallen dort, Tiefseeschwämmen und dann aber auch eine ganz andere Vielfalt von wirbellosen Tieren. Und all das muss bewertet werden. Was würde das bedeuten, wenn also eingegriffen wird und Teile des Meeresbodens abgetragen würden? Wobei eben wirklich noch nicht klar ist, in welcher Form wäre das an der neu entstehenden Erdkruste oder wo genau würde da zugegriffen werden. Deswegen kann man zurzeit noch nicht sagen, welche Konsequenzen das dann für den Meeresboden hätte, außer dass Tiefseebergbau immer zerstörerisch sein muss. Man trägt ja ab, was dort über Jahrtausende und Jahrmillionen gewachsen ist.
Können Sie sich infolgedessen keine Umstände des Tiefseebergbaus vorstellen, die mit dem bisherigen Leben im Meer vereinbar sind? Das kanadische Unternehmen TMC, das behauptet, Bergbau in der Tiefsee sei umweltverträglicher als der an Land.
Ja, wir haben immer noch Hoffnungen, und wir meint jetzt die Menschheit, dass wir einmal in der Lage sind, in den Meeren sauber zu arbeiten. Und eine mögliche Technologie wären dann Tiefseeroboter, die vielleicht ganz vorsichtig bohren und Manganknollen aufheben und andere Dinge tun, ohne so viel Meeresboden in der Fläche abzutragen und damit wirklich Habitatzerstörung zu begehen. Aber das ist eine Technologie, die ja noch gar nicht so existiert und noch erst erprobt und entwickelt werden muss. Und gleichzeitig lernen wir dauernd neue Sachen, wie wichtig der Meeresboden ist, auch zur Aufnahme von Kohlenstoff, den wir aus der Atmosphäre loswerden wollen. Und auch, weil es eben diese Lebensvielfalt einfach für sich steht und es internationale Abkommen gibt, dass diese Lebensvielfalt geschützt sein muss. Aber wir müssen auch den Blick an Land wenden. Und es ist korrekt, dass viele der seltenen Metalle und Erden, von denen wir in technologischen Produktionen auch abhängig sind, dass das auch eine große, man kann wirklich sagen, in Teilen große Umweltsauerei ist, gerade in Ländern stattfindet, die oft gar nicht die Umweltregelungen haben, wie wir das eigentlich gerne hätten, und auch Menschen gefährden. Wer mal gesehen hat, wie Regenwald abgeholzt wird in Indonesien und Malaysia oder wie in Brasilien und anderswo auch zum Teil Minen betrieben werden, wo die umliegenden Dörfer in toxischen Schlämmen ersticken, dann weiß man, dass es auch an Land viel zu tun gibt. Man kann natürlich nicht sagen, nur weil wir es an Land nicht können, müssen wir uns jetzt ans Meer wenden und dort alles rausholen. Also diese Wildwest-Idee, die gilt heute nicht mehr, weil wir dafür andere politische Rahmenwerke haben. Deswegen bleibt das Wissen noch immer zu erbringen. Ist es möglich, auf irgendeine Art und Weise den Hunger nach seltenen Metallen vielleicht anders zu bedienen? Vielleicht ganz einfach durch Innovation und das Erfinden anderer Materialien, die nicht so viel von den seltensten aller Metallen der Erde verbrauchen werden.
Läuft die Zeit für den Schutz der Gebiete, die keinem staatlichen Hoheitsrecht unterliegen, davon, wenn die Generalversammlung sich nicht in den nächsten Tagen auf ein Grundsatzabkommen einigen kann?
Ich sehe das nicht so, weil ja viele andere Fragen auch noch ungeklärt sind. Das ganze Geschäftsmodell des Tiefseebergbaus ist völlig ungeklärt. Die Extraktion selbst ist ja nur ein Teil der Wissenslücke. Die anderen Wissenslücken betreffen die riesigen Schlammwolken, die entstehen können. Wer würde denn für dieses unter 1% liegende Wertmaterial aus den Krusten und Knollen, wer würde denn mit den anderen 99% umgehen? Das sind dann toxische Schlämme, reich an Schwermetallen und auch noch teils radioaktiv, wie die Forschung des Alfred-Wegener-Instituts gezeigt hat. Und dann ist noch die ganze Frage, wer versichert denn überhaupt diese Unternehmen bei möglichen gegen mögliche Schäden auf See? Und wie soll dann eigentlich diese Teilung der Gewinne mit Ländern, die keine industrielle Kompetenz für den Tiefseebergbau haben und das ist auch vorgeschrieben von der Meeresbodenbehörde. Wie soll das denn funktionieren? Also an allen Ecken und Enden gibt es offene Fragen und manchmal beschleicht mich das Gefühl, dass der Hype um diesen ersten Schritt Extraktion ein Hype ist, um Investoren einzusammeln, die dann denken, es geht los, wir müssen investieren. Also ich würde sagen, durch eine Existenz einer Behörde wie die Internationale Meeresbodenbehörde gibt es einen Prozess, der alle diese Fragen erstmal bedienen muss und da stehen wir immer noch ganz am Anfang.
Der Pazifik, die Arktis und die Pläne für Tiefseebergbau. Das waren Einschätzungen von Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts. Vor 5 Jahren brachten sie Millionen Menschen auf die Straße. Aber jetzt ist es recht still geworden um Fridays for Future. Im Fokus steht eher die letzte Generation mit ihren Klebeaktionen. Noch bis morgen plant Fridays for Future die künftige Strategie, wegen der anstehenden Landtagswahlen bewusst in einem östlichen Bundesland, in Halle in Sachsen-Anhalt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach ist hingefahren.
Auf einem Felsen oberhalb der Saale in einer hallischen Privatschule trifft sich die Klimabewegung Fridays for Future zum jährlichen Meinungsaustausch. Rund 300 Aktivisten aus ganz Deutschland sind angereist. Es gibt Workshops zu Medienarbeit oder Antidiskriminierungsthemen. Die 19-jährige Nele Evers aus Braunschweig ist Teil des Presseteams. Sie sagt, das bundesweite Treffen finde bewusst in Ostdeutschland statt, gerade vor den anstehenden Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen.
Wir beschäftigen uns schon ganz viel mit diesen Landtagswahlen, weil wir gerade diesen Rechtsruck auch beobachten und als Bewegung natürlich für Klimaschutz kämpfen, aber auch für Demokratie und gegen den Rechtsruck. Das heißt, es war zum einen eine bewusste Entscheidung für diesen Ort. Natürlich liegt Halle auch so zentral, dass AktivistInnen aus Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen hier gut herkommen. Und auch das war für uns sehr wichtig.
Fridays for Future. Die Klimabewegung tut sich schwer damit, in Ostdeutschland Fuß zu fassen. Das habe auch mit Repräsentanzdefiziten zu tun, sagt Jakob Gatz. Der 22-Jährige kommt aus Gotha und vereint die Eigenschaften, die es bei Fridays for Future nur selten gibt. Ostdeutsch, ländlicher Raum, Nicht-Akademiker.
Die Bewegung ist sehr westdeutschlastig und ich würde das jetzt nicht nur darauf beziehen, dass viele aus den alten Bundesländern kommen, sondern halt eben auch darauf beziehen, dass eben sehr viele zum Studieren hier nach Ostdeutschland gezogen sind. Wenn ich jetzt mir mal die Ortsgruppe Halle anschaue, gut, Berlin ist eh so ein zweischneidiges Schwert, aber auch Dresden und Leipzig, wie auch, wenn ich jetzt mal an Thüringen denke, Weimar. So, und ich bin halt wirklich halt jemand, der eben auch in Thüringen aufgewachsen ist, dort geboren ist, dort auch im ländlichen Raum aktiv ist, also seit 5 Jahren quasi. Ja, meine Sorge ist halt, dass sich teilweise auch die Bewegung auch von den Menschen entfremdet.
Die fehlende Verankerung im ländlichen Osten, das sei einerseits ein Akzeptanzproblem nach außen, aber auch nach innen in puncto Nachwuchsgewinnung. Jakob Gatz ist seit Jahren ein Fridays for Future Alleinunterhalter im Raum Gotha. Es sei schwer, neue Leute zu finden, denn wer sich im ländlichen Osten als Klimaaktivist zu erkennen gibt, werde zur Zielscheibe von Nazis. Lukas Gatz, auch Mitglied der Grünen Jugend Thüringen, hat da seine Erfahrungen gemacht, nachdem er einen Christopher Street Day in seiner Heimat mitorganisiert hat.
Und da hatte ich halt den Fall, dass danach dann irgendwie rechte Musik von meinem Wohnort gespielt wurde und dann Sieg-Heil-Rufe gerufen wurden.
Diese Thüringer Realität prallt dann auf Diskussionen in der Fridays for Future Bewegung über die korrekte Bezeichnung von Minderheiten, in denen dann ganz selbstverständlich Abkürzungen wie Flinter oder POC fallen, sprich Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen und People of Color. Die klimastreikenden Schüler von 2019 sind inzwischen 18, 19, 20 Jahre alt, studieren und leben oft in einer akademischen Welt. Jakob Gatz, gelernter Kaufmann für Büromanagement, ist da als Nicht-Akademiker eine Ausnahme.
Wenn ich jetzt mal an meine frühere Berufsschulklasse denke, da war das eigentlich nicht wirklich Thema. So, und wenn dann, sage ich mal, Luisa Neubauer sich hingestellt hat und gesagt hat, sie ist so die Vertreterin der Jugend, ja, dann ist das auch so eine Art Abgehobenheit.
Klimaschutz als Elitenprojekt? Zumindest inhaltlich hat die Fridays for Future Bewegung versucht gegenzusteuern, hat mit den Beschäftigten der Nahverkehrsbetriebe in Deutschland für bessere Arbeitsbedingungen mitgestreikt. Der fehlende soziale Ausgleich beim Klimaschutz, es sei das große Versäumnis der Ampelregierung, kritisiert Fridays for Future-Sprecherin Nele Evers.
Deswegen fordern wir als Bewegung zum Beispiel ein Klimageld, was die CO2-Steuer umverteilt quasi, dass Menschen, die finanziell ärmer sind, davon nicht benachteiligt werden.
War ja eigentlich auch versprochen.
Genau, versprochen wurde das. Versprochen wurde in den letzten 5 Jahren viel. Gesehen haben wir davon sehr wenig.
Den lauteren, medienwirksameren Protest gegen die Klimapolitik der Ampelregierung liefert allerdings nicht mehr Fridays for Future, sondern die letzte Generation. Die sogenannten Klimakleber, die eine Zeit lang Verkehrsadern in den Großstädten blockiert haben und zuletzt Flughäfen. So richtig davon distanzieren will sich FFF-Sprecherin Nele Evers aber nicht.
Ich persönlich finde diese Aktion nicht immer gerechtfertigt. Aber es ist natürlich so, dass auch Medienwirksamkeit eine Rolle spielt und auch manchmal konkrete Blockaden sinnvoll sein können.
Das sieht Jakob Gatz, der Fridays for Future-Mann aus Gotha, anders. Er hat kein Verständnis für Flughafen- oder Straßenblockaden der letzten Generation. Viel Diskussionsstoff also für die Fridays for Future-Bewegung beim Vernetzungstreffen in Halle.
Niklas Ottersbach über das Vernetzungstreffen von Fridays for Future. 2 junge Frauen ohne bekannte Vorerkrankungen sind kürzlich in Brasilien am Urupuche-Virus gestorben. Das Virus wird in erster Linie von Mücken übertragen. Im Juni berichteten italienische Behörden von Erkrankten, die zuvor auf Kuba waren und sich dort offenbar mit diesem Virus infizierten. Und auch bei uns gibt es Stechmückenarten, die Viren übertragen können. Dr. Friederike von Gierke ist Ärztin und leitet den Bereich Kommunikation bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz KLUG. Am Vormittag fragte ich sie, welche das sind.
Ja, das sind zum Beispiel die Anopheles-Mücke, aber auch die asiatische Tigermücke, die Viren wie das Dengue- oder das West-Nil-Virus übertragen und die schon seit über 10 Jahren in Europa ansässig sind. Aber, das wissen viele nicht, auch die gemeine Stechmücke hier in Deutschland kann zum Beispiel das West-Nil-Virus übertragen. Allerdings braucht das Virus mehrere heiße Tage und Tropennächte über 20 Grad, um zu überleben. Insofern steigt allein durch die heißeren Sommer das Risiko, dass die Ausbreitung dieser Erkrankung zunehmen wird, gerade in Ballungsräumen. Und umso wichtiger ist eben, dass wir diese Bedingungen vermeiden, also zum Beispiel hohe Temperaturen. Der beste und nachhaltigste Schutz ist also die Begrenzung der Erderhitzung und aber auch der Schutz der Biodiversität.
Wir erleben den Klimawandel in der Form, dass es im Sommer auch häufiger regnet, dass mehr feuchtes Wetter dafür sorgt, dass Pfützen auf Wegen stehen bleiben, dass Regentonnen im Garten voll sind und die Mücken dann auch häufiger angelockt werden. Auch Arten, die bisher noch nicht hier waren und verschiedene Krankheiten auslösen können. Wie sind die denn zu erkennen?
Ja, also die sind leider für Laien oft schwierig zu erkennen. Eine Ausnahme bildet da vielleicht die asiatische Tigermücke, die eben ihren Namen hat, weil sie so ein schwarz-weiß gestreiftes Muster hat. Ansonsten ist es nicht von außen zu sehen, ob eine Mücke ein Virus in sich hat, das sie übertragen kann. Insofern ja, gilt es da auch wieder allgemeine Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und Sie hatten es gerade angesprochen, Niederschläge sind ein Faktor. Wenn man sich mathematische Modelle, die das Risiko vorhersagen, anschaut, dann spielt neben den Niederschlägen eben auch die Temperatur, die Bevölkerungsdichte und auch das Bruttoinlandsprodukt da eine Rolle.
Wie kann man sich persönlich schützen? Helfen Antimückensprays?
Ja, also wie bei fast allen planetaren Krisen, dem Thema Klima, ist wichtig, dass wir hier die Verantwortung nicht aufs Individuum schieben, sondern schon gucken, wie wir gesamtgesellschaftliche Lösungen umsetzen. Und auch da können wir natürlich alle unseren Beitrag zu leisten. Deswegen möchte ich einmal sozusagen diese Maßnahmen auch erwähnen, wie eben die Entwicklung von Impfstoffen oder auch die Reduktion von Wasserbereichen oder auch das Vermeiden der Eiablage von den Larven, die eben dann auf einer Bevölkerungsebene umgesetzt werden müssen. Aber um es ganz praktisch zu machen fürs Individuum, da helfen Tipps wie weiße Kleidung zu tragen, der maßvolle Einsatz von Mückenspray, häufiger zu duschen, gerade auch wenn man geschwitzt hat und natürlich auch im eigenen Umfeld Wasserbereiche zu reduzieren beziehungsweise Wasser, Seenflüsse gerade in der Dämmerung zu meiden und gegebenenfalls Moskitonetze einzusetzen oder auch einfach Fliegengitter vor den Fenstern. Der beste und nachhaltigste Schutz, sag's nochmal, ist aber wirklich die Begrenzung der Erderhitzung und der Schutz der Biodiversität. Das ist das, was wir ganz klar brauchen, um dieses Problem zu beherrschen.
Bei welchen Anzeichen von Unwohlsein sollte man denn lieber in die Arztpraxis gehen?
Ja, also hohes Fieber, gerade auch unbekannter Ursache, was man nicht zuordnen kann, ist immer ein Grund, den Arzt, die Ärztin aufzusuchen. Und da ist eben auch ganz wichtig, da liegt dann die Verantwortung auch beim medizinischen Personal eben zunehmend, wenn Patienten kommen mit hohem Fieber, was man nicht zuordnen kann, an diese Erreger mitzudenken und eben das nicht nur im Bereich der Reisekrankheiten ja, mit daran zu denken, sondern eben auch gerade in Gebieten wie der Ostsee, in ja, Regionen, wo wir jetzt schon mehr von diesen Mücken beobachten können.
Warme und feuchte Sommer, auch bei uns sind Stechmückenarten unterwegs, die Viren übertragen können. Soweit das Gespräch mit Friederike von Gierke von der Deutschen Allianz Klimawandel und Umwelt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Riesenerfolg mit kleinen Preisen. Rund 400.000 Pakete der beiden chinesischen Online-Händler Temu und Shein kommen Tag für Tag in Deutschland an. Kleider, Kopfhörer, Kamera. Was steckt hinter den Kampfpreisprodukten? Dazu der Verbrauchertipp von Felix Wessel.
Eine Plastikhalterung für mehr Ordnung im Kühlschrank oder Socken, die zusammengerollt wie japanisches Sushi aussehen. In Online-Netzwerken präsentiert Temu viele praktische oder auch einfach nur skurrile Produkte. Und auch Shein setzt stark auf Social-Media-Marketing.
Kommen wir zu den Jeanshosen, die absolut geisteskrank sind.
Influencerinnen präsentieren dort zum Beispiel ihre Shopping-Ausbeute. Doch wer bei Shein oder Temu bestellen will, sollte einige Dinge beachten. Als erstes rät Ivona Husemann von der Verbraucherzentrale NRW, gründlich über die gewünschte Ware informieren.
Denn natürlich ist es so, dass bei diesen günstigen Anbietern aus Übersee natürlich in der Regel No-Name-Produkte verkauft werden. Und nach unserer Erfahrung sind die auch qualitativ nicht besonders hochwertig.
Ihr Tipp? Die Produktinformationen genau lesen und auch die Bewertungen anderer Kundinnen und Kunden. Wer sich dann für einen Kauf entscheidet, sollte laut Verbraucherzentrale NRW persönliche Informationen so sparsam wie möglich angeben.
Die Anbieter machen da ja wenig Hehl draus, dass sie natürlich interessiert daran sind, die Daten ihrer Kunden zu nutzen und eben auch Käuferverhalten zu nutzen und zu tracken.
Auch beim Bezahlen haben die Verbraucherschützer einen klaren Rat. Nicht in Vorkasse gehen und, falls möglich, per Rechnung kaufen oder auf Zahlungsdienstleister mit Käuferschutz, Kreditkarte oder Lastschrift setzen. Shein und Temu werben offensiv mit hohen und zum Teil nur wenige Minuten gültigen Rabatten. Ivona Husemanns Tipp, einen kühlen Kopf bewahren.
Am Ende dient das natürlich immer dazu, einen Kaufanreiz zu setzen, um dieses vermeintlich günstige Produkt doch noch schnell mitzunehmen. Und hier sollte man sich immer vorher erkundigen, am besten vielleicht noch vergleichen, zu welchem Preis bekomme ich das Produkt denn bei anderen Händlern.
Auch wenn die Ware aus China kommt, wer unzufrieden ist oder einen Schaden bemerkt, habe ganz ähnliche Rechte wie bei Anbietern aus der EU. Zum Beispiel das 14-tägige Widerrufsrecht. Während über Temu bei der Verbraucherzentrale NRW kaum Beschwerden eingehen, gäbe es bei Shein durchaus negative Rückmeldungen.
Also entweder kriegt man das Geld nicht zurück oder nicht vollständig oder es klappt mit dem Rückversand nicht. Also das ist tatsächlich schon so, da haben wir Verbraucherbeschwerden und da kann sich sicherlich auch noch positiv was tun.
Shein verweist auf Deutschlandfunkanfrage auf umfassende Rückgabebedingungen. Zum Beispiel gäbe es für die meisten Artikel ein Rücksendungsrecht innerhalb von 45 Tagen. Sowohl bei Shein als auch bei Temu kommen die Waren normalerweise per Flugzeug aus China, bei einem Wert unter 150 Euro ohne Zollgebühren. Temu teilt mit, Ziel sei, den Zollprozess so reibungslos wie möglich zu gestalten. Außerdem erfülle man die EU-Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Handel. Shein antwortet, alle relevanten Steuern und Abgaben seien bei Aufgabe der Bestellung enthalten. Ivona Husemann empfiehlt aber, bei Bestellungen aus Übersee das Thema im Auge zu behalten.
Verbraucherinnen und Verbraucher sollten immer schauen, ob noch Zölle und Einfuhrumsatzsteuer anfallen können. Denn das ist so, dass das beim Kauf nicht ausgewiesen werden muss.
Einen weiteren Hinweis geben die Verbraucherschützer mit Blick auf die Lieferung per Flugzeug aus China. Wer nachhaltig einkaufen wolle, sei hier falsch.
Der Verbrauchertipp von Felix Wessel. Kothaufen auf Badewiesen und an Beckenrändern. Die Hinterlassenschaften von Nilgänsen machen Schwimmbadgästen und Betreibern in ganz Deutschland zu schaffen. Ein guter Überblick auf gemähten Wiesen und damit Schutz vor Feinden und viel Nahrung, vor allem heruntergefallene Pommes, das gefällt den Gänsen. Die ägyptische Nilgans mit ihren auffallend langen roten Beinen steht auf der Liste der invasiven Arten in der EU. Das Urteil zur Wahlrechtsreform. Ein Thema gleich nach 12 bei Dirk-Oliver Heckmann in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Am Mikrofon war Susanne Kuhlmann.